Jeden Abend, jeden Tag hören wir davon, von dem Krieg in der Ukraine. Ein neues Thema in unserer allgegenwärtigen Presse. Ein Krieg, der unsagbares Leid in unsere Wohnzimmer hineinbringt. Bilder, die wir niemals sehen wollten, und ein Machthaber, dem alles Leid und Sterben scheinbar völlig egal ist, ob von seinen eigenen Leuten oder von den Feinden. Völliges Unverständnis und Kopfschütteln überall im ganzen Lande, auch Kritik am bisherigen Umgang mit Putin, NATO-Erweiterung und auch dem Auftreten der USA. Aber alles kann so ein Krieg niemals rechtfertigen. Wie kann es nur sein, dass in unserer aufgeklärten Gesellschaft so etwas noch möglich ist? So der Hass regiert, fragen sich viele. Und ich muss gestehen, im Moment wundert mich eigentlich kaum noch etwas. Und es geht mir so, dass ich als Christ niemals gerne so weit nach außen schaue, sondern auch mich selber frage, wie viel Hass ist eigentlich in meinem Herzen? Wie sieht es denn eigentlich bei mir aus? Haben nicht auch die 2 Jahre Pandemie in meinem Leben Abgründe zutage gebracht und vieles, was ich niemals hätte vermuten können bei mir? Geimpften wird der Glaube abgesprochen, weil sie den Antichristen sich haben spritzen lassen, und Ungeimpfte werden als Tyrannen bezeichnet. Polemik und beiderseitige Fake News verhindern eine wirklich gute Auseinandersetzung mit diesem Thema. Und so manche Freundschaft ist zerbrochen. Ich habe gehört, Familien rufen sich nicht mehr an. Hass auch unter uns. Auf unseren Straßen herrscht Krieg, titelte vor einigen Monaten die Zeit. Die Leute rasen, schneiden Kurven, sie drängeln, nehmen sich gegenseitig die Vorfahrt, telefonieren am Steuer, und als ich nun zurückgefahren bin von der Ostsee, habe ich gesehen, manche schauen sogar einen Film, während sie den LKW steuern. Das Potenzial in unserer Gesellschaft, Streit und Hass zu erleben, ist genauso da wie überall auf der Welt. Da brauchen wir nicht mit dem Finger auf andere zeigen, weil die 3 Finger ja auf uns selber zurückzeigen. Als Christ ist es meine erste Frage, wie gehe ich eigentlich mit meiner Wut, mit meinen Charakterschwächen, mit meiner Lieblosigkeit um? Denn so fängt doch der Krieg an, ob klein oder groß. Die Bibel zeigt uns ja einige Auswege. Vieles davon wurde ja auch in unserem Grundgesetz verankert. Vergebung und Wiedergutmachung zum Beispiel. Nach dem 2. Weltkrieg sieht das Europa nur deswegen so gut aus, weil wir Vergebung und Wiedergutmachung erlebt haben unter den Nationen. Aber eine Sache hat sich in den Jahren immer mehr verändert. Und die Bibel hatte einen Begriff, eben diesen Begriff der Rechenschaft. Wir verstehen Rechenschaft meistens so: Was passiert zum Beispiel, wenn ein blau-weißes Auto am Straßenrand steht oder so ein Starrenkast wie hier Richtung Autobahn, nicht wahr? Dann sieht man, die Leute bremsen plötzlich ab, fahren unter der erlaubten Geschwindigkeit. Kurz danach treten sie wieder aufs Gas und fahren dann mit 60 oder 70 oder 80 durch die Ortschaft. Es ist verrückt, die Leute lassen ihr Handy fallen, wie die Leute sich so verhalten aus Angst vor Repression. Es verändert sich in unserer Gesellschaft etwas, nämlich dass wir aufhören, werteorientiert zu sein. Wir sind mehr schamorientiert. Wenn irgendwas ans Licht kommt, dann sind wir alle plötzlich ganz erschrocken, wie schlecht die Menschen sein können. Aber wenn wir ehrlich mit uns umgehen, wissen wir, wie schlecht Menschen sein können, wenn wir ehrlich mit unserem Herz sind. Neulich meinte ein Freund, seine Frau wäre geblitzt worden nun. Er lächelte dabei über beide Ohren. Mit mehr als 30 km/h auf der Straße. 60 war erlaubt. Wahrscheinlich bedeutete es 1 Monat Fahrverbot. Er lächelte immer noch. Also fragte ich nach, was denn daran so lustig sei. Naja, er meinte, sie würde ihm immer vorwerfen, zu schnell zu fahren, und nun hätte es sie endlich getroffen. Sie würde im ambulanten Pflegedienst täglich daran vorbeifahren, aber sie sagt, das 60er-Schild hätte sie da noch nie gesehen. Wir Menschen sind nicht verlegen um Ausreden. Ein Mann meinte zum Beispiel zu einem Polizisten, er habe sich durch den Fahrtwind seines Cabrios so viel Tränen in den Augen bekommen, er habe das Schild gar nicht gesehen. Ganz beliebt auch eine Ausrede, ich muss ganz schnell zu meiner Frau, die Geburt geht los. In meinem Alter nun nicht mehr, aber naja. Oder ich habe gar nicht telefoniert, ich gehe zu einem Date und habe ein Foto von meinem Ohr gemacht, um zu schauen, ob da noch Haare herauswachsen. Tatsächlich alles so geschehen. Wieder jemand anders meinte, ich habe nur Schwung geholt, um den Berg da vorne hochzukommen. Mit meinem alten Golf Diesel mit 50 PS habe ich das damals auch gemacht. Aber so ist das mit uns. Als ich das letzte Mal geblitzt wurde, kam mir der Gedanke, ob ich nicht meine Pastorenkarte ausspielen sollte. Schließlich musste ich zu einem ganz wichtigen Gemeindetermin. Aber dann dachte ich, vielleicht ist es doch nicht so ein gutes Zeugnis, wenn ich das sage. John Ortberg meint, unsere Fähigkeiten, Ausreden zu generieren, ist ernüchternd. Und das nicht nur, wenn es ums Autofahren geht. Ich bin gestresst wegen meines Chefs. Ich trinke wegen meiner Probleme. Ich schreie wegen meiner Kinder. Entschuldige, dass ich zu spät komme. Der Verkehr heute war so viel. Ich bin pleite, weil, ich bin einsam, weil, ich langweile mich, weil, ich bin wütend, weil, immer außerhalb von mir verankere ich meine Charakterprobleme. Und währenddessen rinnt mir das eigentliche Leben durch die Finger, nämlich das Leben, was ich führen könnte, der Charakter, den ich entwickeln könnte, den Menschen, die ich lieben könnte, der Not, der ich begegnen könnte. Ich finde immer eine Entschuldigung, Dinge nicht zu tun, die ich machen könnte, die richtig sind. Aber die Realität ist, ich bin für meine Entscheidungen, für mein eigenes Leben, für mein Handeln verantwortlich. Und das ist Rechenschaft. Von Anfang an sind ja die Ausreden ein Grundproblem des Menschen. Nach dem Sündenfall, wir wissen das alle, 1. Mose 3 in Vers 12, Gott der Herr fragte, hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, nicht davon zu essen? Und der Mensch antwortete, die Frau, die du mir gegeben hast, sie hat mir vom Baum gegeben. Deshalb habe ich davon gegessen. Gott der Herr sprach zur Frau, was hast du getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, deshalb habe ich davon gegessen. Ausreden über Ausreden schon von Anfang an. Nicht nur, dass wir Menschen nicht vollkommen sind und fallen. Warum ist es nur so schwer für uns, zu unseren Problemen und zu unserer Schuld, zu unseren Beschränkungen zu stehen? Wir bauen riesige Maschinen, die Hunderte von Menschen mitsamt ihrem Gepäck Tausende von Metern hochfliegen lassen. Wir setzen einen Roboter auf den Mars und lassen dort Helikopter fliegen. Wir können hier auf der Erde lauschen, was dort für Geräusche auf dem Mars sind. Wir bauen superschnelle Computer, die die halbe Welt speichern. Aber wenn es um unseren Charakter geht, dann scheinen wir an vielen Stellen nicht wirklich uns weiterzuentwickeln. Und wenn er sich verändert, wenn er sich verändert hat, dann kann uns so eine kleine Krise wieder den alten Menschen, durch so eine kleine Krise wieder der alte Mensch zum Vorschein kommen. Das Biest schwimmt, hat Luther gesagt. Wir haben gelernt, uns gut voreinander zu verstecken. Und deswegen erschüttert es uns auch so sehr, wenn plötzlich Sünde offenbar wird. Wir tun Dinge im Verborgenen, die nicht nur uns schaden, sondern auch der ganzen Gesellschaft. Jesus sagt, Matthäus 12, ab Vers 34, denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Ich sage euch, am Tage des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Denn aufgrund deiner Worte wirst du freigesprochen werden und aufgrund deiner Worte wirst du verurteilt werden. Pastoren reden ja gerne viel und manchmal auch Unsinn. Und wenn ich überlege, was ich alles gesagt habe, und da steht ja nicht falsches Wort, sondern unnütz, ein unnützes Wort. Über jedes unnütze Wort werde ich einmal Rechenschaft geben. Paulus meint in Römer 14, Vers 12, so wird also jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Mit anderen Worten, alles, was wir jemals gesagt, getan oder sogar gedacht haben, ob es im Verborgenen war oder frei heraus, für alles müssen wir einmal Rechenschaft vor Gott ablegen. All das wird einmal ans Tageslicht kommen. Es wird dann kein Verstecken mehr geben, nicht so, wie wir das hier tun. Da werden wir ganz offenbar vor Gott stehen. Früher habe ich ehrlich gedacht, was für ein Scheiß. Es gibt ja Dinge in meinem Leben, an die erinnere ich mich nicht gerne. Geschweige denn möchte ich, dass andere mir das vorhalten und darüber wissen. Ich bin regelrecht traumatisiert von diesem Gedanken in meiner Kindheit, von diesem Lied, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleiner Fuß, wo du gehst. Pass auf, kleines Herz, was du glaubst. Denn dein Vater im Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Ich, werd nicht groß. Bis heute geht es mir manchmal noch so, dass ich spazieren gehe durch den Wald und mich umdrehe und Angst habe, dass mich jemand beobachtet und mich entdeckt, wirklich entdeckt. Rechenschaft geben zu müssen, ist verständlicherweise den meisten Menschen ein Graus, denn es wird meistens verbunden mit Strafe und Schuldzuweisung. Dabei ist der Gedanke Gottes eigentlich ein anderer, viel hilfreicher, als wir uns das vorstellen. Ja, dieser Text ist an die Pharisäer gerichtet und sollte eine massive Warnung sein. Aber eben eine Warnung, in sein Herz zu schauen, in sein eigenes Herz zu schauen und nicht auf das Herz des anderen zu schauen. Ehrlich zu sein vor sich selber, um wachsen zu können. Gottes Intention ist nicht Rache, so wie wir das in unserer Gesellschaft erleben, sondern ein lebenswertes Leben für den Menschen hier auf dieser Welt, und zwar für alle. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen aus meinem eigenen Leben. Die Jüngeren von euch können es wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen, aber es gab ein Leben vor dem Internet. Analoges Wikipedia in Form von Brockhaus, so breit im Bücherregal von den Leuten, die sich's leisten konnten. Analoges Social Media in Form von Telefon mit Wählscheibe oder Haustür klingeln und kommst du raus, so in meiner Kindheit erlebt. Und dann kam also das Internet, die Welt ins Wohnzimmer oder bei mir ins Büro. In den 90er Jahren hatte ich dann auch endlich die Möglichkeit, ich hatte mir einen Computer gekauft. Was für ein Stolz in meinem Leben, ein C64, ja. Kennt ihr den noch? Ja, manche lächeln und manche haben damit wahrscheinlich überhaupt nichts zu tun gehabt. Ein C64. Und dann konnte ich damit ins Internet gehen. Aber man musste sich einwählen. Und der Sound, der klang damals so. Ja, also so war das damals, als man ins Internet ging. Nicht gucken, wie viele Balken habe ich denn oder so, ja, sondern eben so ein Geräusch, bevor man dann auf irgendwelche Seiten kommen konnte. Und man musste sich einen Anbieter aussuchen, so wie wir jetzt den Telefonvertrag, musste man sich einen Anbieter auswählen, wo man dann eben ins Internet rein konnte. Und das war dann eben, guckte man immer, wie viel Cent pro Minute oder pro, ich weiß gar nicht, Gigabyte gab es da noch gar nicht, wie viel Cent das kostete. Und ich erinnere mich noch, da kam ich dann also bei der Telekom auf die Startseite dieser Telefongesellschaft. Telekom hatte ich rausgesucht. Und ich erinnere mich noch, da standen dann eben die neuesten Nachrichten so, ne, Krieg in der Ukraine oder was weiß ich, damals eben noch nicht. Und dann war ein kleines Bildchen rechts unten mit einer barbusigen Frau. Immer auf der Startseite. Konnte ich nicht abwählen. Ich habe mehrfach Briefe geschrieben an die Telekom und habe gesagt, nehmen Sie doch bitte das Bild runter. Aber ich habe es nicht immer geschafft, dieses Bild nicht anzuklicken. Und habe mich dafür gehasst ohne Ende. Wie kann ein Pastor so etwas tun? Und dann erzählte ich es einem Freund. Und er sagte, weißt du, was das Beste für dich ist? Erzähl's deiner Frau. Und ich dachte, bist du bekloppt? Das soll ich meiner Frau erzählen? Das ist mir ja schon schwer gefallen, es dir zu erzählen. Jetzt soll ich mich vor meiner Frau, jung verheiratet, offenbaren und es erzählen? Und dann habe ich es getan und habe vor meiner Frau Rechenschaft abgelegt. Und habe meiner Frau gesagt, du darfst jederzeit in meinen Computer den Browserverlauf einsehen. Du darfst jederzeit an meinen Computer gehen. Du darfst jederzeit in mein Büro gehen. Die Tür bleibt immer offen in meinem Büro. Du kannst immer gucken, was ich tue. Ich lege vor dir Rechenschaft ab. Und das Erstaunliche daran war, es formte meinen Charakter und es half uns in eine vertraute Beziehung hinein, die seit Jahren in einer ganz besonderen Art und Weise trägt. Wir erleben unsere Offenheit und das Reden über unsere Defizite nicht als Scham, sondern als Bereicherung. Uns hilft es, unser Leben zu meistern. Rechenschaft ablegen zu müssen, hindert mich daran, Dinge zu tun, die ich eigentlich gar nicht tun will. Und es tut gut, dem anderen gegenüber offen und ehrlich zu sein. Selbstverständlich bin ich bis heute am Lernen. So alt bin ich da nun doch nicht. Tagtäglich muss ich meinen Charakter formen. Immer wieder gute Entscheidungen treffen. In allen Bereichen. Auch zum Beispiel im Autofahren und auf dem Weg hierher. Wie will ich eigentlich Autofahren? Jakobus 5, Vers 16. Da schreibt Jakobus, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Rechenschaft ist eine heilsame Rechenschaft, damit unser Charakter, unser Leben geheilt wird. Wir haben es in den vielen Liedern so gesungen, wie gut es tut, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Wir befürchten aus gutem Grund, Menschen könnten uns ablehnen, wenn wir ehrlich voreinander sind. Wir befürchten, sie würden uns wirklich erkennen. Aber nicht nur in der Ehe ist das Erkennen ja eine gewollte und eines der erhabensten Gefühle. Geliebt zu werden, so wie ich wirklich bin, ohne Maske leben zu können, und ich meine nicht die Maske, die wir noch vielleicht vor dem Gesicht haben, ohne Maske leben zu können, ohne gesellschaftlichen Druck nicht konform sein zu müssen, sondern so sein zu können, wie ich bin und trotzdem geliebt zu sein, ist das erhabenste Gefühl, was wir Menschen haben können. Und deswegen glaube ich, deswegen bin ich Christ, weil Gott mir genau diese Liebe gegenüberbringt. Rechenschaft zu geben ist ein mächtiges Werkzeug in der Nachfolge Jesu. Durch ihn wachsen wir in das Bild hinein, was Gott in uns sieht. Aber vier Dinge braucht es, um heilsame Rechenschaft zu erleben. Das erste ist eben eine starke Beziehung. Rechenschaft ablegen zu müssen vor kritischen Menschen geht gar nicht. Paulus schreibt in 1. Korinther 13, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt kein Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Diese Liebe vergeht niemals. Und das ist der Grund, warum ich vor meiner Frau und auch vor Gott ehrlich sein kann, weil ich weiß, dass diese Liebe die Grundlage ist für die Beziehung mit Gott und mit meiner Frau. Wo diese Liebe eben Grundlage des Miteinanders ist, kann Rechenschaft und Bekenntnis der Schuld so heilsam sein. Gottes Liebe zu uns ist größer, als wir es in Worte einfangen können. Gottes Liebe hält alle unsere dunklen Seiten und heimlichen Taten aus. Und ich finde es einen guten Gedanken. Gott erschrickt nicht vor meiner Charakterschwäche, vor meiner Schuld. Gemeinde soll eigentlich ein Ort sein, an dem diese Liebe Raum gewinnt. Wenn uns diese Liebe Gottes erreicht und begeistert, dann schaffen wir es, die Liebe Gottes auch untereinander zu leben und unsere Schuld vielleicht voreinander offen zu bekennen. Das zweite ist Vergebung und Versöhnung. Ich ekel mich vor unserer gnadenlosen Gesellschaft, die gescheiterte Menschen an den Pranger stellt. Ob das in sozialen Medien oder in den großen Zeitungen ist. Ganz aktuell unsere Familienministerin, die, wie konnte sie nur in den Urlaub gefahren ist, weil ihr Mann einen Schlaganfall hatte und zerrissen in den Medien. Und ich schüttel nur den Kopf. Wie kann man eigentlich so unbarmherzig sein mit Menschen in Not? Deshalb gehört das Sündenbekenntnis meiner Meinung nach auch in eine gute freundschaftliche Beziehung und ganz selten vor die Gemeinde. Und das dritte ist, es ist wahre Größe und zeugt von einem großen Vertrauen, wenn wir uns einem anderen Menschen öffnen und unser Innerstes nach außen kehren. Wo eben diese Dinge nicht vorhanden sind, da kann Rechenschaft, Sündenbekenntnis voreinander so heilsam sein und unser Leben radikal verändern. Wir brauchen es, dass wir ganz vertraut miteinander umgehen, vertraulich miteinander umgehen. Sucht die Seelsorge, die ja bei euch in der Gemeinde auch für den ganzen Kreis organisiert wird. Ich möchte euch herausfordern, das zu leben. Wir wissen alle um unsere eigenen Schwächen und die vielen Schwächen, die wir haben, wissen meistens auch die anderen. Vielleicht hat dich der Heilige Geist an eine Stelle erinnert, berührt und sagt dir, vertrau dich jemanden an, erzähle es jemandem. Nicht um Schuldzuweisung zu bekommen, sondern um frei zu werden, um Vergebung ausgesprochen zu bekommen. Erzähle vielleicht von deinen Versuchungen, wo das Leben dir immer wieder die Falle stellt, von deiner Schuld, die dich vielleicht seit Jahren belastet, von deinen Charakterschwächen, die auch immer wieder andere verletzen. Erlaube deinem Gegenüber die Wahrheit auszusprechen. Und dann bringt es gemeinsam vor Gott und sprecht euch eben diese Vergebung zu. Ermutigt und segnet einander. Und macht gemeinsam aus, wann wieder erneut Rechenschaft gegeben werden soll. Lediglich dort, wo Missbrauch oder akute Gewalt der Fall ist, darf nicht geschwiegen werden. Dann muss vereinbart werden, sich vertrauensvoll Hilfe zu suchen. Ich wünsche euch diese Erfahrung der heilsamen Rechenschaft in eurem Leben, denn es formt euer Leben. Ich bete mit uns. Gott Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für Menschen, die in meinem Leben Wahrheit gesprochen haben. Und ich danke dir, dass du Wahrheit über mein Leben sprichst. Ich danke dir, dass du nicht erschrickst, sondern dass du mich formst dadurch, dass ich zu dir kommen darf. Dadurch, dass ich dir sagen darf, was mein Leben ausmacht und wo meine Schwächen, meine Begrenzungen liegen. Danke, dass du meine Schuld vergeben hast. Danke, dass du am Kreuz gestorben bist. Danke, dass dein Erbarmen mich nicht hinausstößt, sondern dass dein Erbarmen mich gerade auch in diesen Situationen in den Arm nimmt und mir Vergebung zuspricht. Ehre sei dir. Amen.